Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena.
Herzlich willkommen zu Kopfkompass. Wir haben uns wieder zusammengefunden in unserer EEG-Kabine. Wir, das sind
Ilona Kreu
und Fabian Rottstedt. Wir knüpfen relativ nahtlos an unser Thema Zwang und hatten uns ja für heute vorgenommen, über die Behandlungsoptionen, die psychotherapeutischen Behandlungsoptionen zu sprechen. Aber bevor wir da ganz steil einsteigen, haben wir natürlich wie immer erstmal unseren Fakt mitgebracht, den es zu checken gilt. Und den hast du diesmal mit, Ilona?
Den habe ich dieses Mal mit, genau. Es geht ja um Behandlung heute und da habe ich als Faktencheck mit: Zwang kann man nur mit Zwang bekämpfen.
Genau, also gleich mal eine prägnante Hypothese in den Raum geworfen und ja, wir werden im Laufe der Folge darauf eingehen.
Ja.
Wir wollen die Folge so gestalten, dass wir zwei Fallbeispiele haben und die jeweils aus unserer bisschen ja verschiedenen Perspektive, therapeutischen Perspektive besprechen, die dadurch zustande kommt, dass du ja Tiefenpsychologin bist und ich Verhaltenstherapeut. Da unterscheiden sich die Behandlungsansätze auch so ein Stück weit. Und ja, wir werden die beiden Fallbeispiele beschreiben und dann jeweils dazu sagen, wie wir so vorgehen würden, uns gegenseitig Fragen stellen. Ja, und ich denke, wir legen einfach los. Mit dem ersten Fallbeispiel, Ilona.
So machen wir das. Ich fand das ja jetzt wirklich mutig von dir. Ja? Vielleicht merkt es der eine oder andere Zuschauer nicht ganz so oder Zuhörer nicht ganz so, aber wir verquatschen uns schon wirklich gerne. Das heißt also relativ häufig, wenn wir uns vornehmen, wir machen jetzt genau eine Aufnahme, dann splitten wir das doch letzten Endes in zwei oder in drei verschiedene Sitzungen, weil wir einfach nicht fertig werden und weil wir so viel quatschen. Wenn du jetzt sagst, wir machen zwei Fallbeispiele jetzt in dieser Aufnahme, dann hast du jetzt hier einen Rahmen gesetzt. Ja? Also du achtest auf die Zeit und ich quatsch.
Ich habe jetzt das Zeiteisen an der Hand.
Wunderbar, wunderbar. Okay, los geht's. Ich würde gerne den Patienten von der letzten Folge nochmal herholen. Das war ein circa 40-jähriger Mann gewesen, der immer dann, wenn er von der Arbeit nach Hause fährt, das Gefühl hat, er könnte jemanden überfahren haben. Und wenn er dann zu Hause ist, dann wird dieses Gefühl schlimmer und schlimmer und schlimmer. Solange, bis er dann also sehr davon überzeugt ist, er könnte jemanden überfahren haben. Und dann hält er es nicht mehr aus, dann wird der Druck quasi für ihn so groß, dass er das kontrollieren muss. Und dann steigt er wieder in sein Auto, fährt den kompletten Arbeitsweg noch einmal ab, schaut, ob da irgendwo ein Krankenwagen ist oder vielleicht jemand im Straßengraben liegt, der Hilfe brauchen könnte oder ähnliches, kommt wieder nach Hause. Und wenn es schlimm ist, an schlimmen Tagen, muss er dann nochmal los, denn er könnte ja bei seinem Überprüfungsweg wieder jemanden überfahren haben. Ja, und der ist nun bei uns in Therapie gewesen und ich hatte das letzte Mal schon ein bisschen Hintergrundinformationen erzählt gehabt. Er wohnte nun als 40-jähriger Mann noch mit seiner Mutter gemeinsam. Das ist jetzt nicht ganz gewöhnlich in unseren Breiten. Er hatte auch keine Freundin gehabt, auch keinen Freund gehabt, also keine Beziehung, außer quasi dieses gemeinsame Wohnen mit seiner Mutter. Hatte auch keinen Freundeskreis, sondern so Arbeitskollegen, die er eben gekannt hat. Und gemeinsam wohnen heißt jetzt auch nicht gemeinsam in einem Haus, sondern gemeinsam in einer Wohnung. Und da hatten wir das letzte Mal ja schon überlegt, ja, kommt ihm nicht dieser Zwang im Sinne eines sekundären Krankheitsgewinns vielleicht auch ein bisschen zu Pass, da dieser Situation raus zu entfliehen, die jetzt vielleicht auch nicht in jedem Moment angenehm für ihn ist. So der Patient. Und nun ist die Frage, was machen wir mit dem? Und ich glaube, das ist eine der Stellen, wo sich vielleicht Verhaltenstherapie und Psychodynamik oder Tiefenpsychologie relativ stark unterscheiden könnten. Ich bin dann gespannt, was du sagst. Ich sage erst mal aus meiner Perspektive, habe ich mich als erstes gefragt, warum kommt der Patient auf die Idee, er könnte jemanden überfahren haben? Denn diese Idee, ich kann jemanden überfahren haben, also ich habe jemanden getötet, hat erstmal was sehr Aggressives. Und das bei einem Patient, der eben ja sehr harmonisch, ja, betont konfliktscheu.
Aggressionsgehemmt?
Aggressionsgehemmt trifft es gut, ja. Also auch wirklich eine sehr sanfte Sprechweise. Er macht auch alles immer besonders korrekt. Der eckt nicht irgendwo an. Der sagt nicht, der haut nicht auf den Putz und ist da, sondern ja, der ist überall. Versucht er alles wirklich gut zu machen, sodass er nicht aneckt. Und da stellt sich dann für mich die Hypothese, naja, vielleicht unterdrückt er ja seine aggressiven Impulse so sehr in allen Teilbereichen seines Lebens, dass die sich einfach mal Bahn brechen. Und damit meine ich eben nicht, dass er wirklich jemanden töten möchte, sondern dass er sich auch mal durchsetzen möchte, mal behaupten möchte, mal sagen möchte, Mensch, hier bin ich. Vielleicht auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen will, ja, so wie andere Leute das auch tun und er sich das eben immer wieder verbietet. Aus Gründen, die in seiner Persönlichkeit liegen. Vielleicht ist er auch so aufgewachsen und so verbietet sich das für ihn. Und wenn man dann so weiter reinschaut und mit dem Patienten gemeinsam auch versucht zu explorieren, wie kommt denn das? Was sind Sie denn eigentlich so für ein Mensch? Wie leben Sie denn in Ihrem Alltag? Wo setzen Sie sich denn auch mal selber irgendwo durch? Dann erzählt er auch, dass er eigentlich sehr ängstlich ist, ja, sozial sehr ängstlich ist, sehr zurückgezogen ist, dass er sich gar nicht zutraut, mal auf jemanden anderen zuzugehen. Also so auch ganz, ganz kleine Dinge, die dann aber dazu führen, dass man eben eine Freundschaft knüpfen kann oder eben keine Freundschaft knüpfen kann. Und da zeigte sich bei dem Patienten dann eine ziemlich hohe soziale Ängstlichkeit. Und das ist dann das, was wir therapiert haben, also er und ich ja, was dann unser Behandlungsfokus, unser gemeinsamer gewesen ist, dass wir versuchen, dass er in seinem Alltag weniger Angst erlebt, sich mehr traut, mit anderen Personen auf andere Leute zuzugehen, vielleicht auch mal in eine Art von kleinem Konflikt reinzugehen und dann damit dieser Zwang ganz automatisch in den Hintergrund drückt, weil der gar nicht mehr so eine Bedeutung hat, weil es plötzlich in seinem Leben Dinge gibt, die viel wichtiger für ihn sind. Also wir gucken uns gar nicht den Zwang quasi an, sondern wir schauen an der Seite vorbei und auf ein Problem, von dem ich jetzt vermute, dass das das dahinterliegende Problem ist.
Ja. Hast du das mit ihm oder würdest du das in der Therapie genau auch so besprechen und quasi begründen, sagen, wir gucken aus einem ganz bestimmten Grund am Zwang vorbei, weil ich denke, der Zwang ist eigentlich gar nicht das, worum es geht, sondern der steht nur für irgendwas?
Ja, genau. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Du kannst ja, also das ist schon, hat schon rein rechtliche Gesichtspunkte. Du kannst ja jetzt nicht mit einem Patienten eine Therapie machen, in die der eben nicht einwilligt. Und der kann ja nur in irgendwas einwilligen, für das er informiert ist. Ja. Das heißt also, wenn ich das anders machen würde, würde ich den Patienten irgendwo in was rein manipulieren. Das wäre auch nicht ethisch. Sondern das macht man schon genauso. Interessant ist dann das, was wir so als Einsicht oder Deutung bezeichnen. Und das kam bei dem Patient an der Stelle, wo ich ihn dann auch gefragt habe, sagen Sie mal, warum geht denn das gerade Ihnen so, dass Sie immer auf die Idee kommen, Sie könnten jemanden umgebracht haben? Und das war ihm noch gar nicht klar. Sondern er hat nur gemerkt, er hat diesen Zwang, er hat diesen Druck, aber dass dahinter ja immer der Gedanke ist, ich bringe jemanden um. Also dass er so einen aggressiven Gedanke hat. Diese Einsicht war ihm quasi noch gar nicht gekommen. Und an der Stelle wurde er dann auch neugierig. Warum denkt er denn das jetzt so?
Hattet ihr in der Therapie oder hattest du eine Hypothese, warum das sich dann genau beim Autofahren Bahn bricht sozusagen?
Also jetzt nachträglich würde ich sagen, klar hatte ich eine Hypothese, weil dieses und jenes, ja. Aber ich glaube, das ist, weil ich über den Patienten schon immer mal gesprochen habe. Den nehme ich auch ganz gerne in der Vorlesung, weil er so sehr exemplarisch ist. Ich glaube, ich habe in dem Moment gar nicht so sehr darüber nachgedacht, weshalb sich das jetzt am Autofahren festmacht. Rückblickend würde ich sagen, das ist die einzige sozial akzeptierte Möglichkeit gewesen, wo er alleine sein konnte mit sich. Er war also nicht in der Wohnung bei seiner Mutter und da nicht unter Beobachtung. Und er war nicht bei seinen Arbeitskollegen und auch da nicht unter Beobachtung. Und das war was, was sozial akzeptiert war, auch von seiner Mutter aus. Das ist also ein Arbeitsweg, der muss gemacht werden mit dem Auto. Und vielleicht, das hat jetzt ein Student mal in der Vorlesung gesagt gehabt, stand auch dieses Auto so für Freiheit, für Aufbruch, für schnell fahren können, für Wegkommen aus der Situation.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, ja. Genau. Ja. Und dann könnte man ja auch denken, dass der einerseits das Auto steht für die Freiheit, der Zwang führt aber immer wieder dazu, dass er dort bleibt, wo er ist, dass er immer wieder dorthin zurückkehrt.
Dass er, der fährt ja immer wieder den gleichen
Weg.
Genau,
dass er immer wieder.
Man könnte mit so einem Auto so schöne Sachen machen. Ja? Man könnte an einem Samstag, wenn man so ein bisschen verrückt gerade drauf ist, an die Ostsee fahren, dort reinspringen und am gleichen Tag zurückfahren. Das ermöglicht einem ja so ein Auto.
Ja.
Und für uns, wir nehmen den Podcast in Jena auf, ist das auch so ein bisschen eine Strecke. Aber das geht ja. Und was er damit macht, ist genau das, was du sagst.
Aber der Impuls wird kontrolliert.
Extrem kontrolliert, ja. Was würdet ihr denn machen? Oder was würdest du denn machen als Verhaltenstherapeut mit diesem Patienten?
Ja. Also ich fände diese, ich sag mal, sich mit dem Störungshintergrund und den Ursachen auseinanderzusetzen. Was hat der Zwang für eine Funktion? Mhm. Und das zu bearbeiten, das fände ich auch wichtig, aber würde in der Reihenfolge der Intervention in der Therapie deutlich weiter hinten kommen.
Ja.
Als das jetzt wahrscheinlich typischerweise bei tiefenpsychologischen Therapien der Fall wäre, sondern die Verhaltenstherapie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie häufig erstmal am Symptom ansetzt. Und so wäre das hier auch. Mit dem Patienten würde ich mir das Symptom, also den Zwang und wo er wann wie auftritt, ganz genau anschauen.
Ja.
Würde ihm erklären, wie so ein Zwang funktioniert.
Lass uns das mal ganz kurz praktisch machen.
Ja. Ja?
Also wenn ich jetzt der Patient bin, dann sage ich dir, das tritt auf eigentlich jeden Tag, wenn ich zu Hause bin. Und je länger ich zu Hause bin, desto stärker wird der Zwang.
Ja.
Und wenn du mich immer weiter fragst, dann achte ich da ja auch drauf. Und nach einer Weile kann ich dir das noch genauer erzählen. Und dann würde ich dir sagen, was weiß ich, um die Uhrzeit ist es ganz besonders schlimm. Und dann halte ich es nicht mehr aus und dann fahre ich los.
Ja, genau. Ne? Und dann, also es geht halt erstmal am Anfang darum, Patient, Patientin zum Experten der eigenen Erkrankung zu machen, ne, das zu verstehen, dass es eben damit zu tun hat, dass es eine Befürchtung gibt. Ich habe die Befürchtung, ich könnte jemanden umgefahren haben, dass sich beschäftigt wird mit der Befürchtung, das führt zu Anspannung und um eben dann diese Anspannung zu regulieren, wird halt ein Kontrollverhalten letzten Endes ausgeführt, indem ich zurückfahre und nochmal nachschaue.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann würde man erarbeiten, dass das zwar kurzfristig immer hilft, aber langfristig dazu führt, dass das Problem bleibt.
Ja, ne? Dass das wäre eigentlich so eine klassische Konditionierung, oder?
Dass die Unsicherheit bleibt, genau. Mhm. Und ich würde mit ihm auch herausarbeiten, das haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt, ne, dass ja eigentlich dieses immer wieder zurückfahren ja die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass tatsächlich was passiert. Also, dass das auch gar nicht so sinnvoll ist. Das ist den Leuten aber meistens auch schon bewusst.
Ich wollte schon sagen, ne? Genau.
Und dann würde man sagen, okay, es braucht irgendwie eine andere Lösung. Und da würde man dann erarbeiten gemeinsam, dass es um Konfrontation geht, ne, oder um Exposition. Der korrekte Fachterminus wäre Exposition mit Reaktionsverhinderung.
Reaktionsverhinderung?
Genau, dass es also darum geht, sich der Situation zu stellen.
Ja.
Und dann eben dieses Kontrollverhalten, das Zurückfahren nicht auszuführen, sondern diese Anspannung, die das dann hervorruft, auszuhalten.
Also mein Patient muss zu Hause sitzen bleiben,
genau.
Erleben, mir geht es schlechter und schlechter, ich will wirklich dringend zurückfahren, ja, ich kriege langsam Schweißausbrüche, ich fange an zu zittern, ich bin mir immer sicherer, da war definitiv was gewesen, ja, also so je länger ich drüber nachdenke, desto mehr höre ich schon die Sirenen in meinem Kopf.
Ja.
Und dann sagst du dem, tja, aber sie müssen trotzdem sitzen bleiben.
Genau, ne? Also es geht darum, eine auf mehreren Ebenen eine Erfahrung zu machen. Also auf der einen Seite zu lernen, dass dieser Anspannungszustand nicht für immer bleibt, sondern dass der sich reguliert nach einiger Zeit. Das dauert bei Zwängen tatsächlich häufig ein bisschen länger als jetzt bei so typischen Angststörungen. Das liegt einfach daran, wie die Befürchtung gelagert ist. Ne? Wenn ich jetzt eine Spinnenphobie habe und hab die Spinne in meiner Nähe, dann merke ich relativ schnell, dass mir ja nichts passiert, dass ich zwar Angst habe, aber es passiert nichts. Aber ob ich jetzt jemanden umgefahren habe oder nicht,
genau, ne? Das ist ja ein Grauzustand, das weiß man nicht.
Es bleibt
immer eine Restwahrscheinlichkeit.
Es bleibt eine Restunsicherheit und deswegen dauert das mit den Anspannungszuständen auch ein Stück länger als jetzt bei Angststörungen beim Zwang. Aber auch das geht zurück, ne? Die Zeit.
Was sagst du denn dem Patient? Halten Sie es 2 Stunden aus? Halten Sie es über den Abend aus? Halten Sie es bis zum nächsten Tag aus? Also wann kann denn derjenige so damit rechnen, dass es ein bisschen besser wird?
Das ist immer nicht so einfach vorherzusagen, wenn man es jetzt zum ersten Mal macht. Aber typischerweise wissen wir ja alle, dass wir nicht dass wir eine maximale Anspannung nicht über mehrere Stunden halten. Also schon körperlich nicht.
Ja, ne, ist anstrengend.
Das ist einfach wahnsinnig anstrengend, genau. Und das geht von alleine zurück. Und im Idealfall eben gar nicht kontrollieren, sozusagen.
Mhm.
Ja? Und dann ist die Hoffnung natürlich auch, dass das, indem ich es wiederhole, dass die Anspannung dann mit jedem Mal auch immer ein Stück geringer wird.
Das heißt eigentlich entknüpfst du das, ne? Was vorher so verknüpft war, eine Anspannung mit so einem Checkverhalten oder Kontrollverhalten, das entknüpfst du wieder, die Anspannung ist noch da, aber das Kontrollverhalten wird nicht ausgeführt.
Genau. Ja. Ne, also das wäre so der, ich sag mal, der Konditionierungsaspekt, ne, der da gelöscht werden soll, sozusagen, ne, dieses Verhalten. Obwohl, also man ist sich bei Konditionierung, man geht eigentlich mittlerweile davon aus, dass es nicht unbedingt um Löschung von einem Verhalten geht, sondern eher um die Schaffung eines neuen Verhaltenspfades, das dann das alte Verhalten hemmt. Ne? Aber genau, darum geht's. Dann geht es darum, eine Lernerfahrung zu machen, dass eben, auch wenn ich nicht zurückfahre, das nicht passiert, was ich befürchte. Und es wird Emotionsregulation trainiert letzten Endes.
Also ich kann es aushalten.
Ich kann das aushalten und ich finde Strategien, um mit dieser Anspannung umzugehen.
Ja. Wenn ich das jetzt so höre bei dir, dann klingt das an sich logisch, solange mein Patient mitspielt.
Ja.
Wenn mein Patient jetzt sagt, ich schaffe das nicht mit der Anspannung, sondern ich fahre jetzt doch los, was machst du denn dann?
Also bei einer Konfrontation ist es so, am Anfang sollte die immer begleitet sein durch Therapeutin oder Therapeut.
Also du sitzt neben dem?
Ich wäre wahrscheinlich dabei.
Das heißt, lass uns das nochmal kurz praktisch machen. Du fährst mit dem Patient von seiner Arbeit nach Hause, klingelst, sagst Hallo Mutti zu der Mutter des Patienten, die damit wohnt und dann setzt ihr euch gemeinsam in die Küche, trinkt einen Kaffee und du guckst dann, wie es dem Patient geht.
Genau.
Ja, und der fängt irgendwann mit Schwitzen an. Okay.
Ja, genau. Könnte sein, dass es so abläuft. Ne?
Ja.
Und dann wäre das so, dass man, also wäre immer so, dass alles, was passiert, alles, was man tut, ist abgesprochen. Ich würde nie was tun, was gegen den Willen des Patienten ist. Ne? Er müsste dem natürlich auch dieser Methode, sich dem zu stellen, dem einwilligen.
Ja.
Und wenn er dann den Impuls hätte, ich fahre jetzt doch zurück, dann würde ich das mit ihm in der Situation wahrscheinlich besprechen und versuchen herauszuarbeiten, dass das total verständlich ist, dass er diesen Impuls hat, aber dass das eben langfristig bedeutet, dass sich nichts ändert. Ne? Und wenn er dann immer noch sagt, nee, aber ich muss jetzt unbedingt, dann würde er das tun.
Ja, ne?
Und dann würde
Du hältst den dann nicht fest.
Nee, genau. Ja. Also das passiert auf keinen Fall.
Ja.
Und dann würde man das eben bei der nächsten Sitzung nachbesprechen.
Ja.
Würde schauen, okay, warum, wieso, weshalb ist das passiert? Wie kann man das hinbekommen, dass es beim nächsten Mal anders abläuft? Und dann würde man das wieder versuchen.
Ne?
Genau. Und dann geht es eben darum, diese Erfahrung nicht nur einmal zu machen, sondern häufig. Eine Wiederholung ist da einfach total wichtig.
Ja.
Und wenn sich das verbessert hat, wenn sich dadurch dann verbessert hat, dass es mit dem Autofahren besser klappt, dann würde ich auch so auf die Hintergründe.
Ja, das ist relativ, nee, es ist nicht ähnlich, sondern wir machen dann zum Schluss wahrscheinlich das Gleiche, nämlich in welcher Funktion steht der Zwang.
Ja.
Aber du nimmst den Zwang erstmal weg oder versuchst den Zwang wegzunehmen, während ich dann eher sagen würde, der Zwang wird von alleine weniger bedeutsam und wir müssen uns damit jetzt nie auseinandersetzen, sondern wir gucken gleich.
Ja.
An die dahinterliegenden Gefühle, Bedürfnisse, was auch immer. Interessant.
Wie viel Zwang steckt denn da jetzt in der Zwangsbehandlung drin?
Genau das habe ich auch gerade, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Also das, was du mir jetzt erzählst, es klingt mir schon ein bisschen danach, ne? Als ob man Zwang mit Zwang bekämpft. Du zwingst deinen Patienten also, abgesprochen, eingewilligt und so weiter, aber trotzdem bist du dabei, weil er sonst nämlich nicht machen würde, du zwingst deinen Patienten dazu, den Zwang nicht auszuüben. Könnte man schon sagen, dass man an der Stelle oder dass man verhaltenstherapeutisch vielleicht in dieser Expositionstherapie mit Reaktionsunterdrückung eine Art Zwang gegen Zwang macht, oder?
Ich würde eher sagen, der Patient zwingt sich selbst.
Ja.
Also
mit leichtem Druck des Therapeuten, der neben ihm sitzt und den er nicht enttäuschen möchte,
mit
oder?
Mit Unterstützung des Therapeuten. Weil, genau, ne, also es geht immer darum, dass es freiwillig passiert und informiert und eingewilligt und so weiter. Und es geschieht nichts gegen den Willen. Aber ja, Patienten empfinden das wahrscheinlich schon als, ich muss mich jetzt dazu zwingen,
ja,
ein bestimmtes Verhalten nicht auszuführen.
Ja.
Ne? Und insofern kann man schon sagen, so ein Stück weit, man bekämpft Zwang mit Zwang.
Ja.
Ne? Auch wenn man es, ich würde es nicht ganz so krass ausdrücken, aber irgend, da ist schon was Wahres dran.
Ist ein Körnchen Wahrheit vielleicht dran,
ja,
ne? Ich finde es so interessant, was du machst mit dieser Reaktionsunterdrückung. Ich verstehe das bei meinem Patient. Na, ich stelle mir das Bild auch wirklich gerade sehr, sehr witzig vor, wie du dort mitklingelst, ja, und die Mutti euch schon einen Kaffee gekocht hat und so.
Ja, vielleicht würde man es eher so planen, dass die Mutter nicht unbedingt anwesend
vielleicht,
ist.
Vielleicht würde man auch das machen. Vielleicht ist die auch neugierig und ist dann trotzdem da. Aber das, ja, das kriegt ihr dann schon miteinander sicherlich gut hin. Was machst du denn mit Leuten, die andere Zwänge haben? Zum Beispiel so einen Hygienezwang. Was machst du denn mit jemandem, der zum Beispiel Angst hat, irgendetwas anzufassen, weil es kontaminiert sein könnte? Der Angst hat, irgendwo Fäkalien an sich hinanzubekommen, sich irgendwie mit was anzustecken. Ja.
Also da würde es auch genau darum gehen, da sind wir bei Zwangsbehandlung ist eine schmutzige Angelegenheit vom letzten Mal. Da würde es tatsächlich darum gehen, solche Situationen bewusst aufzusuchen. Also Türklinken bewusst anzufassen, vielleicht auch mal schmutzige Stellen irgendwo anzufassen, auf die Toilette zu gehen, ohne sich danach die Hände zu waschen. Und ich sage immer so, in Anführungsstrichen, der heilige Gral der Konfrontation bei solchen Waschzwängen ist, sich eine Woche die Hände nicht waschen.
Eine Woche die Hände nicht waschen,
ich habe bisher noch nicht, leider noch nicht viele Patientinnen gehabt, die das gemacht haben. Ich habe einen Patienten gehabt, der bis dahin gegangen ist tatsächlich und es hat super funktioniert. Also er hat sich wirklich eine Woche die Hände nicht gewaschen und hatte danach wirklich keine Probleme mehr.
Ich überlege gerade, wie viele von unseren Zuhörern sich denken, wann habe ich mir denn das letzte Mal die Hände gewaschen? Ja, also nicht jeder, der uns zuhört, hat eine Zwangsstörung. Da ist bestimmt auch der eine oder andere dabei, der sich tatsächlich auch immer mal tagelang die Hände nicht wäscht. Aber für einen Zwangspatienten ist das
unmöglich. Ne, und das ist auch, also in der Konfrontation geht auch manchmal über das Normale hinaus, sozusagen. Ne?
Ja.
Das geht wirklich ganz bewusst darum, auch mal in das andere Extrem zu gehen, um eben wieder zur Normalität zurückschwingen zu können.
Das kennt man auch so von sozialen Kompetenztraining, so eine andere Methode, die man ja relativ häufig anwendet, also vor allen Dingen so in der stationären Therapie, um den Patienten mehr Selbstsicherheit im Umgang mit anderen Menschen zu geben.
Ja.
Denn wir hatten das, als ich auf Station gearbeitet hatte, haben wir unseren Patienten noch relativ häufig dazu angeleitet, gehen Sie mal in ein Geschäft, probieren Sie 3 verschiedene Schuhe an und kaufen Sie keinen von diesen Schuhen. Und nun war diese Klinik aber so ein bisschen abgelegen, ein bisschen weiter weg gewesen.
Die wussten dann schon Bescheid.
Und also diese arme Schuhladen, die taten mir wirklich so leid. Ja, wöchentlich dieses soziale Kompetenztraining, alle 4 Wochen oder alle 6 Wochen der gleiche Zyklus. Dann kommen immer die Patienten mit dieser Hausaufgabe und kommen immer, können Sie mir mal bitte hier oben noch die roten Schuhe zeigen? Ach nein, ich nehme sie doch nicht. Und das ist ja etwas, das der eine oder andere von uns macht das häufig, aber viele Menschen machen das auch im Alltag nicht, dass sie sich so Dinge zeigen lassen, von denen sie schon wissen, sie wollen die nicht haben. Aber das ist das, was du sagst. Ne? Man guckt mal ein bisschen in ein Extrem rein, um zu merken, okay, das geht auch. Na, wenn ich mir das traue, dann kann ich mir ja wohl auch ein Mittelmaß ganz gut zutrauen.
Um eine Erfahrung zu machen einfach.
Ja.
Genau, Ich habe tatsächlich zu viel versprochen.
Das fiel mir auf.
Dass wir 2 Fälle schaffen.
Schaffen wir heute nicht, ne? Machen wir das nächste Mal.
Genau.
Weil den einen würde ich auch ganz gerne nochmal mit anschauen wollen. Da geht es dann darum, dass wir uns mal anschauen, den Zwang quasi nicht nur im Dienste der Neurose zu sehen oder als Symptom für eine sogenannte neurotische Erkrankung, sondern den Zwang als strukturbildende Maßnahme. Das ist ein bisschen ein anderer Gesichtspunkt, der, finde ich, ziemlich spannend ist, gerade bei Leuten mit schweren Persönlichkeitsstörungen oder bei Leuten, die so in Ausnahmesituationen sind, schwere traumatische Ereignisse erlebt haben, wo es letzten Endes darum geht, dass Rituale, wie ja auch Zwänge Rituale sein können, unser Leben strukturieren.
Ja, und vielleicht auch Halt geben. Ne?
Und auch Halt geben, genau.
Ja, ja.
Genau. Das merken wir ja auch, wie unsere Kinder auch so Ritualen entgegenfiebern.
Ja.
Und das war auch was ist, ja, wo sie auch drauf bestehen, dass sie die erhalten. Und das geht nicht nur unseren Kindern so, das geht auch dem einen oder anderen unserer Patienten so.
Ja. Mhm. Klingt spannend, dann nehmen wir uns doch dafür das nächste Mal nochmal eine Folge vor.
So machen wir das, ja. Und dann verabschieden wir uns vielleicht auch vom Zwang.
So machen wir das.
Aber das versprechen wir jetzt noch nicht, sondern ja, vielleicht erst das nächste
wer
Mal.
Wer weiß.
Schön, dann bis zum nächsten Mal, Fabian.
Das war Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.